Wissenstransfer ist für uns tatsächlich schon entscheidend, dass wir die Dinge, die wir in unserer Forschung herausfinden und ermitteln, dass wir die tatsächlich zugänglich machen für eine größere Gruppe der Bevölkerung und in unserem Angebot mit offenen Online-Kursen tatsächlich integrieren und damit eben zu einer Verbesserung des Lernerlebnisses beitragen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute effektiver Lernen mit Massive Open Online Courses mit Sebastian Seert und Thomas Staubitz.
Und genau darum geht ja der Kern unserer Forschung, tatsächlich Lernen zu verstehen und Möglichkeiten anzubieten, das Lernerlebnis zu verbessern.
Sebastian Seert absolvierte sowohl sein Bachelor- als auch sein Masterstudium am HPI, dem Hasso-Plattner-Institut. Zusammen mit der Universität Potsdam betreibt dieses die Digital Engineering-Fakultät.
Thomas Staubitz studierte Medieninformatik an der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Später arbeitete er an der Technischen Fachhochschule Berlin und hörte dort erstmals von der Lernplattform OpenHPI.
Hab dort auch im E-Learning-Bereich gearbeitet und bin dann ans HPI gekommen. Ich habe das OpenHPI-Projekt kennengelernt über einen Lehrauftrag an der HTW. Ein Student hat da mehr oder weniger von berichtet. Ich dachte, oh, das klingt aber richtig gut. Das ist genau das, was ich eigentlich machen möchte, und habe mich beworben und habe dann da auch promoviert.
Seit 2014 bietet das HPI Massive Open Online Courses zu IT-Themen wie Programmieren an. Und diese, kurz MOOCs genannten Kurse, sind tatsächlich massive. An einem Kurs nehmen zeitgleich 5.000 bis 40.000 Lernende teil.
Wir haben angefangen 2012, diese Plattform zu entwickeln. Das hat sich im Prinzip so ein Stück weit historisch auch ergeben. Das war einfach in der Zeit, 2012 war ja The Year of the MOOCs. Das war ein ganz großer Hype, möchte ich jetzt fast schon sagen. In der New York Times ein großer Artikel darüber, weltweit Hunderttausende von Lernern, die eben gesagt haben oder gesehen haben, dass das ein schönes Format ist, dass man da eben auch gut lernen kann. Und wir waren dann die erste Plattform in Europa, die Kurse in dem Format eben auch angeboten hat.
Die Online-Kurse werden auf unterschiedlichen Plattformen wie zum Beispiel OpenHPI angeboten. Die OpenHPI-Plattform wird seit 2012 von einem Team am Hasso-Plattner-Institut entwickelt und betrieben. Da die Plätze der Studiengänge am Hasso-Plattner-Institut begrenzt sind, ist das Ziel von OpenHPI,
diesen Campus stärker zu öffnen, daher auch der Name OpenHPI, und zugänglich zu machen für jedermann und jeder Frau, um das Angebot online wahrnehmen zu können. Und wir bieten auf der Plattform Kurse an, die basieren auf Bachelor- und Masterveranstaltungen am Hasso-Plattner-Institut vor Ort und bereiten die eben in einem speziellen Format für die Online-Kurse auf.
Die Inhalte werden anhand von kurzen Videos vermittelt und durch Aufgaben und Selbsttests geprüft. Zum Ende eines Kurses können Lernende dann eine Prüfung ablegen, um einen Leistungsnachweis zu erhalten.
Thomas Staubitz und Sebastian Seert erläutern, dass dieser strikte Studienplan zu deutlich besseren Abschlussquoten führt als bei vielen anderen Online-Fortbildungen.
Ihr Angebot ist breit gefächert und beinhaltet sowohl Fortgeschrittenen als auch SchülerInnenkurse.
Wir bieten zusätzliche Kurse für Schülerinnen und Schüler an, die besonders auf den Einsatz in Schulen abgestimmt sind, bezüglich der Länge der einzelnen Module beispielsweise oder Berücksichtigung von Ferienzeiten. Und wir bekommen auch das Feedback, dass diese Kurse tatsächlich eingesetzt werden von Lehrkräften in den verschiedenen Bundesländern, entweder als fester Bestandteil des Informatikunterrichts oder als zusätzliches Angebot als AG beispielsweise.
Ein weiterer Beweis für die zunehmende Bedeutung der Informatik an Schulen.
Trotzdem geht es dann im Großen und Ganzen doch noch nicht so schnell mit dem digitalen Wandel, meint Thomas Staubitz.
Also gerade so im Bildungsbereich sieht man ja eigentlich immer wieder, dass sich so schnell da gar nichts ändert, sondern das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, bis sich Sachen ändern, weil man muss ja nicht nur die Lernenden überzeugen, man muss auch die Lehrenden überzeugen. Und wir sehen schon, dass es einen Trend zum Digitalen gibt. Und jetzt gerade auch durch die Corona-Pandemie hat sich das natürlich sehr, sehr verstärkt. Ich sehe aber momentan auch einen sehr starken Backlash wieder davon weg, weil viele jetzt auch sagen, na gut, jetzt geht ja alles wieder, jetzt brauchen wir das gar nicht mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen kurzsichtig gedacht und ich glaube, dass man da nicht lange sehr weit mitkommen wird.
Um das Lernerlebnis in ihren SchülerInnenkursen positiv zu verbessern, versuchen Thomas Staubitz und Sebastian Sert,
zumindest mal so ein bisschen spielerischen Charakter reinzubringen in die Kurse. Es kann entweder sein, dass die dann wirklich auch in Spielen arbeiten, kleinen Spielen, die dann am Ende als ein Ergebnis mit rauskommen. Oder in unseren Java-Kursen haben wir das relativ häufig oder eigentlich immer gemacht, dass wir den ganzen Kurs in eine Story einbetten. Das sind meistens Detektivgeschichten.
Ein schönes Beispiel, das ich an der Stelle bringen kann, ist ein Kurs, den wir angeboten haben, bei dem am Ende ein Snake-Spiel programmiert wurde. Wir haben den Kurs ausgeschrieben für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse ungefähr. Und wir haben darauf hingearbeitet, dass man am Ende diesen Computerklassiker Snake selber programmieren konnte. Und dass man dann eine Schlange hatte, die über den Bildschirm bewegt wurde und die verschiedene Früchte, beispielsweise Äpfel, eingesammelt hat. Und da haben wir eben auch das Feedback bekommen, dass es sehr anschaulich tatsächlich war und dass auch die Teilnehmenden dann sehr stolz darauf waren, eben am Ende dieses kleine eigene Computerspiel programmiert zu haben, dass man tatsächlich immer wieder spielen kann und auch sieht, was man tatsächlich geschaffen hat.
Den Computerklassiker Snake selbst zu programmieren, ein wahres Highlight.
Generell werden die Kurse möglichst abwechslungsreich gestaltet. Das betrifft auch die Frage- und Antwortformate der interaktiven Selbsttests.
Dabei können manche offenen und kreativen Fragestellungen nicht automatisiert bewertet werden.
Und für solche Fälle haben wir dann ein Tool entwickelt, das nennt sich Peer Assessment. Das heißt, die Teilnehmer bewerten sich gegenseitig mit dem, was sie gemacht haben. Dadurch kann ich sehr freie Aufgabenstellungen auch stellen und kann die eben trotzdem noch vernünftig bewerten. Da kriegen wir auch immer relativ gutes Feedback dazu, dass das bei den Teilnehmern sehr gut ankommt, zumindest mal, dass sie eben auch an solchen komplexeren Aufgabenstellungen arbeiten können und nicht nur immer auf diesem ganz untersten Level bleiben.
Ein weiteres von den beiden Informatikern entwickeltes Instrument ermöglicht es den MOOC-Teilnehmern, in Teams zusammenzuarbeiten. Denn Thomas Staubitz und Sebastian Sert ist es wichtig, durch Austausch ein tieferes Verständnis zu ermöglichen.
Tatsächlich kommt es aber auch vor, dass manche gar nicht an aufwendigeren Aufgaben interessiert sind. Denn nicht jeder Massive Open Online Kurs richtet sich an dieselbe Zielgruppe.
Es muss zum Beispiel bedacht werden, dass etwa Studierende andere Kapazitäten haben als Teilnehmende, die fest im Berufsleben stehen.
Die das nach Feierabend machen, die natürlich auch beruflich angespannt sind oder auch sehr viel zu tun haben. Da ist es manchmal dann schwierig, mit solchen ein bisschen aufwendigeren Aufgabenstellungen auch wirklich alle zu überzeugen, das zu machen. Das wissen wir auch, dass das jetzt wirklich nicht die Masse der Teilnehmer ist, die gerade an solchen Aufgabenstellungen gerne arbeiten. Da gibt es auch sehr viele, die einfach eher so diesen Edutainment-Charakter bevorzugen, statt Netflix zu gucken, eben sich einfach mal so ein Lernvideo angucken, vielleicht noch so ein paar Multiple-Choice-Tests machen. Das geht alles noch ganz gut auf dem Tablet, auf dem Sofa, kurz vorm Einschlafen und dann den nächsten Tag eben wieder weitermachen. Da ist es natürlich dann schwierig, mit solchen Teamaufgaben zu kommen, wo ich dann mit wildfremden Leuten mich in der Videokonferenz zusammenschalte und an irgendeinem komplexen, kreativen Thema arbeite. Das ist natürlich eine deutlich höhere Hürde.
Die Motivation aufrechtzuerhalten, sich auch komplexeren Aufgaben zu widmen, ist eine Schwierigkeit, mit der sich wohl alle Lehrenden früher oder später konfrontiert sehen.
Massive Open Online Courses bergen jedoch zusätzlich noch ganz spezifische Herausforderungen. Eine davon ist das schnelle Beantworten von Fragen.
Gerade die Unterstützung bei aufkommenden Fragen ist, glaube ich, eine der besonderen Herausforderungen bei Online-Kursen. Denn anders als im klassischen Unterricht habe ich nicht unbedingt eine Lehrkraft, die ich sofort befragen kann, sondern ich sitze erstmal alleine zu Hause und schaue mir die Inhalte an. Und dafür eignet sich dann als Fragemedium ein Online-Forum noch mit am besten, indem man seine Frage formuliert. Und durch die große Gruppe der anderen Lernenden, die in dem Kurs sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sehr schnell eine Antwort bekommt. Wir sprechen in diesen Online-Kursen im Regelfall von 5.000 bis 40.000 Lernenden, die zeitgleich an einem Kurs teilnehmen und die sich gegenseitig auch unterstützen, die sich bei Fragen helfen, die vielleicht nochmal einen anderen Erklärungsansatz haben, als der in den Videos verwendet wurde und die darüber versuchen können, Missverständnisse abzubauen. Und die einzelnen Teaching-Teams, die diese Kurse durchführen und betreuen, die schauen natürlich auch regelmäßig in das Forum und beantworten Fragen und geben ergänzende Hinweise. Aber ohne die Gemeinschaft der Lernenden und die gegenseitige Unterstützung würde dieses Format nicht funktionieren. Und wir haben dann in den Programmierkursen noch ein weiteres Konzept, dass man nicht nur eine generelle Frage stellen kann, sondern dass man seinen aktuellen Bearbeitungsstand nehmen kann und kann zu diesem Kommentare erbitten. Denn es ist sonst manchmal schwierig, bei Programmieraufgaben die Frage erstmal zu stellen und alle notwendigen Informationen mit hinzuzunehmen, weil vielleicht der Kontext relevant ist, in dem eine Fragestellung oder ein Problem auftritt.
So wird dafür gesorgt, dass Teilnehmende zeitnah Antworten auf ihre Fragen bekommen, nicht an Problemen festhängen und in ihrem eigenen Tempo weiterlernen können.
Doch wie sieht es mit dem CO2-Fußabdruck aus, der sich zwangsläufig durch die Größe der Plattform ergibt?
Wir versuchen in unserer Forschung aber auch, besonderes Augenmerk tatsächlich auf die Nutzung von Ressourcen zu legen. Und normalerweise müssen wir eben diese Ressourcen, das sind Server, das ist Rechenleistung, vorrätig halten, damit diese sofort abrufbar ist, wenn eben neue Lernende auf die Plattform kommen und entsprechend aktiv werden, Programme ausführen. Wir versuchen aber jetzt in der Forschung auch, diese Ressourcen nach Möglichkeit zu reduzieren, wenn wir in eine Phase kommen, in der wir möglichst wenig Traffic erwarten, in der wir möglichst wenig Codeausführung erwarten, um den CO2-Fußabdruck, den wir durch das Angebot schaffen, entsprechend möglichst gering zu halten und an die tatsächliche Nachfrage anzupassen. Zudem gibt es neben der Frage der Rechenleistung natürlich auch die Frage der Sicherheit. In dem Moment, in dem fremde Programme auf dem eigenen Rechner ausgeführt werden, besteht grundsätzlich ein erhöhtes Sicherheitsrisiko.
Dementsprechend versuchen Thomas Staubitz und Sebastian Sert, ihre MOOC-Server vor Viren und Schadsoftware zu schützen, unter anderem indem die Ausführungen der Lernenden voneinander isoliert werden. Dadurch wird bei einem Virenbefall nicht gleich das ganze System gefährdet.
Da sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass die meiste Schadsoftware, mit der wir in der Regel zu kämpfen haben, jetzt gar keine bösartige Absicht ist, sondern dass das in der Regel halt einfach Programmierfehler von Programmieranfängern sind.
Die Informatik ist immer noch ein männerdominiertes Berufsfeld. Diese Tatsache schlägt sich auch in den Kursen nieder. Dabei lassen sich interessante Beobachtungen machen.
Es gibt demografische Unterschiede, sowohl hinsichtlich des Alters als auch des selbst angegebenen Geschlechts, mit dem sich Personen identifizieren, im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen, die im Regelfall leider nach wie vor unterrepräsentiert sind in den Programmierkursen, ungefähr doppelt so häufig Fragen stellen tatsächlich als die männlichen Lerner, obwohl es dafür den objektiven Kriterien nach keine wirkliche Grundlage gibt. Wir sehen beispielsweise, dass Frauen sich selber im Regelfall weniger gut einschätzen mit einer Selbsteinschätzung, was ihren Wissensstand angeht, als die männlichen Lerner, aber andererseits Frauen eigentlich besser abschneiden.
Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, versuchen die beiden, das Hilfsangebot zu individualisieren und trotz der großen Anzahl an TeilnehmerInnen jeden Einzelnen so gut es geht zu unterstützen.
Einen Online-Kurs anzubieten bringt so einige Herausforderungen mit sich.
Das Bereitstellen von Hilfe, die Umweltbelastung, die Korrektur der Masse an Aufgaben und die Gewährleistung der Sicherheit.
Da ist es kein Wunder, dass in einem Kurs mit 40.000 Lernenden locker 1.000 Stunden Arbeitszeit stecken, wie Sebastian Sert erklärt.
Als gemeinnützige GmbH, die von der Hasso-Plattner Foundation finanziert wird, kann sich das OpenHPI-Team voll auf die Weiterentwicklung des digitalen und individualisierten Lernens konzentrieren.
Den Lohn für die vielen Arbeitsstunden stellen vor allem die Diskussionen der Lernenden dar, Denn diese können selbst für zwei Menschen, die seit Jahren im IT-Bereich tätig sind, eine Bereicherung sein.
Wir bereiten zwar die Inhalte mit großer Sorgfalt vor und stellen die zur Verfügung, aber an manchen Stellen können wir nicht so detailliert werden und alle Details ergänzen, weil es das Kursthema einfach sprengen würde. Und dann ist es immer wieder schön zu sehen, wenn wir beispielsweise von Lernenden, die selber in dem Kurs aktiv sind, dann sehen, dass diese Punkte aufgebracht werden oder dass sich Diskussionen dazu entwickeln.
Ich finde es immer wieder spannend, was es für Diskussionen in Foren gibt. Da sind natürlich auch manchmal weniger schöne Diskussionen dabei, aber in der Regel ist es doch so, dass es zum einen sehr viel Spaß macht, sich das anzugucken und auch mit den Teilnehmern zu interagieren und in Diskussionen zu kommen. Und manchmal tun sich einfach Aspekte, auf die man selber überhaupt gar nicht gesehen hat, weil man entweder schon ein Stück weit betriebsblind ist oder weil man vielleicht in dem einen oder anderen Thema an einer bestimmten Stelle und einem bestimmten Aspekt gar nicht so tief drin steckt und drinstecken kann, wie jemand, der gerade dadurch, dass wir auch wirklich dieses sehr breite Spektrum an Teilnehmern haben, die ja wirklich von, ich sag mal, 10 bis 90, teilweise noch älter, teilweise auch noch jünger sind. Und aus den verschiedensten beruflichen Hintergründen auch kommen oder in verschiedensten Lebensumständen auch kommen und die dann natürlich immer wieder ganz, ganz andere Aspekte mit reinbringen als das, was man sich selbst jetzt eigentlich so ausgedacht hat.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam. Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.